Tja, liebe Geschwister, der Plan war anders. Der war ganz anders. Eigentlich dachte ich, mit ein paar Hustenmedikamenten geht das wieder weg. Und eigentlich wollte ich heute auch über ein ganz anderes Thema reden. Ich wollte darüber reden, wie wundervoll Gott mich gemacht hat, wie wertvoll ich bin, so wie es schon in der Begrüßung angeklungen ist. Ich wollte aus Psalm 139 lesen, denn du bist es, der meine Nieren geschaffen, der mich im Leib meiner Mutter gewoben hat. Ich preise dich, dass ich so herrlich, so wunderbar geschaffen bin. Aber nach den erlebten Ereignissen diese Woche konnte ich das irgendwie nicht mehr. Das war nicht mehr so einfach. Da war ein innerer Widerstand in mir. Bis ich dann zusammen mit meiner Frau Karin in unserer gemeinsamen stillen Zeit über einen ganz anderen Bibeltext gestolpert bin. Ein Text aus dem Buch Prediger. Und irgendwie hatten wir beide den starken Eindruck, hier redet Gott jetzt genau in unsere Situation hinein, so wie wir sie gerade auch erleben. Das hat uns getröstet. Und in all der Unsicherheit so etwas wie einen neuen Halt gegeben. Aber ich glaube, das ist auch Gottes Botschaft, nicht nur in meiner, in unserer speziellen Situation, sondern auch die Botschaft, die Gott heute Morgen für uns alle bereithält. Gott, unser Vater, will, dass wir ihm zutiefst vertrauen und ihn immer mehr verstehen lernen. Er ist unsere Stabilität. Gott ist unsere Stabilität, unser Halt. Jesus ist unsere Kraft. Er ist unsere tiefste Gewissheit, was auch immer gerade passieren mag. Ich sehe euch als Familie, die ihr so einen schweren Verlust tragen müsst. Und wenn da nicht Jesus ist, wer soll uns halten? Gott ist in Jesus Christus mit uns. Dennoch, was auch geschehen mag, er ist in Jesus Christus bei uns. Und was auch passiert, es passiert nicht einfach willkürlich, sondern es geschieht jetzt auch, hier und heute, immer noch nach Gottes Zeitpunkt. Und es geschieht nichts außerhalb seiner Kontrolle. Vieles mögen wir nicht verstehen, aber das, was geschieht, geschieht nicht außerhalb der Kontrolle Gottes. Ich lese uns aus Prediger 3, die Verse 3 bis 8, beziehungsweise 1 bis 8. Für alles gibt es eine Stunde, heißt es hier. Und Zeit gibt es für jedes. Für jedes Vorhaben unter dem Himmel. Zeit zum Gebären und Zeit zum Sterben. Zeit zum Pflanzen und Zeit zum Ausreißen des Gepflanzten. Zeit zum Töten und Zeit zum Heilen. Zeit zum Einreißen und Zeit zum Aufbauen, Zeit zum Weinen und Zeit zum Lachen, Zeit des Klagens und Zeit des Tanzens, Zeit Steine zu werfen und Zeit Steine zu sammeln, Zeit sich zu umarmen und Zeit sich aus der Umarmung zu lösen, Zeit zum Suchen und Zeit zum Verlieren, Zeit zum Bewahren und Zeit zum Wegwerfen. Zeit zum Zerreißen und Zeit zum Nähen. Zeit zum Schweigen und Zeit zum Reden. Zeit zum Lieben und Zeit zum Hassen. Zeit des Kriegs und Zeit des Friedens. Soweit einmal. Wisst ihr, liebe Geschwister, während unseres ganzen Lebens sind wir Veränderungen, sind wir Ereignissen ausgesetzt, auf die wir wenig oder oft auch gar keinen Einfluss haben. Doch Gott hat einen ewigen Plan, der die Absichten und Aktivitäten jeder Person auf der Erde beinhaltet. Ungeachtet dessen, in welche vielleicht auch schwierigen Situationen wir auch hineingelangen, so werden wir dennoch dessen ungeachtet Gottes Pläne für uns zu seiner vollkommenen Zeit erfüllen, solange wir ihm die Führung unseres Lebens und unserer Umstände wirklich anvertrauen. Wir haben das in den Zeugnissen so ein bisschen gehört. Ich will, dass Gott mein Leben führt. Gottes Pläne wird er zu seiner Zeit erfüllen. Vertrauen wir ihm unsere Umstände an. Mir fällt der Römerbrief ein. Paulus schreibt im Römer 12, Vers 1 ganz spontan: Ich bitte euch nun, liebe Brüder und Schwestern, bei der Barmherzigkeit Gottes, bringt euren Leib dar als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Dies sei euer vernünftiger Gottesdienst. Also die Führung des Lebens Gott anvertrauen. Bringt euch selbst da. Stellt euch in diese Abhängigkeit. Wenn wir es wagen, uns Gott in jeder Lebenssituation anzuvertrauen, dann wird es unser Lebensziel, in all unserem Tun Gottes Heiligkeit und Ehre zu suchen. Dann ehren wir ihn allein schon durch unser Vertrauen, dass Gott seine Pläne für uns zur vollkommenen Zeit erfüllt. Im Moment habe ich nicht viel Kraft. Ich merke schon, das ist schon hier fast grenzwertig, dann reicht es mir schon. Und trotzdem, ich kann Gott die Ehre geben, dadurch, dass ich ihm vertraue. Ich kann noch so schwach sein, noch so müde sein, noch so traurig sein. Ich darf Gott ehren durch mein Vertrauen. Die Frage ist aber, woher kommt dieses Vertrauen? Es kommt daher, wirklich das Evangelium Jesu persönlich anzunehmen. Nirgendwo anders. Das kannst du nicht selber machen. Es kommt daher, wirklich Jesus anzunehmen, ihm zu glauben, ihm das Leben anzuvertrauen, sagen: Jesus, du bist mein Herr und Heiland, dass ich mich dazustelle und hinstelle und sage: Jesus, du bist mein Herr. Wenn ich verstehe, was Jesus im Evangelium, in der Botschaft des Evangeliums für mich getan hat, er hat mich versöhnt mit Gott, dem Vater. Er hat all meine Schuld, all meine Last getragen, all meine Schwachheit, all meine Fehler, all mein Versagen hat er genommen und ans Kreuz getragen und hat mich frei gemacht. Im wahrsten Sinne zu begreifen, was Jesus für mich getan hat, dass er mich erlöst hat und mich mit Gott versöhnt und den leiblichen Tod überwunden hat. Daher kommt Vertrauen aus dieser Botschaft und der Annahme dieser Botschaft. Wisst ihr, liebe Geschwister, es nützt nichts, das zu wissen. Ganz viele wissen ganz viel. Haben alles schon gehört, wissen wir. Das hilft uns nicht. Wissen ist es nicht. Es zu tun, mich da reinfallen zu lassen. Wie vielleicht, wenn du plötzlich vom Arzt kommst und sagst: So, das sieht nicht so doll aus. Okay, ich lasse mich da reinfallen in Jesus. Oder wenn deine Beziehung gecrashed ist oder was weiß ich, was passiert in unserem Leben. Dann sagen, doch, Jesus ist da und ihm vertraue ich mich an. Es kommt daher, das Evangelium Jesu persönlich anzunehmen. Daher kommt Vertrauen und sonst nirgends woher. Wenn ich momentan nachts nicht schlafen kann, was öfters mal vorkommt, dann lese ich zurzeit das Markus-Evangelium. Habe ich hier ein ganzes Jahr drüber gelehrt. Die Geschichten, die bezeugen, wie Jesus den Menschen begegnet ist, die stärken mich, die trösten mich. Wie er sie anrührte, wie er sie in ihrer Lebenssituation packte und ihnen begegnete, wie er sie heilte. Das ist das, was mich tröstet, was mir Kraft gibt. Und dann spüre ich wieder, das alles gilt auch mir. Das ist auch für mich passiert. Auch mir begegnet Jesus in diesen Geschichten. Und ich entscheide mich immer wieder neu. Manchmal alle paar Stunden. Ich will ihm vertrauen. Ich will ihm vertrauen. Auch in meiner Not. Ich liefere mich ihm aus. Herr Jesus, du weißt, alle meine Sorgen und alles dies und das und das Haus noch nicht bezahlt und es geht auch nicht und geht. Und nein. Sondern, Herr, dein Wille geschieht. Ich entscheide mich, ihm zu vertrauen. Ich liefere mich ihm aus, auch wenn ich noch nicht verstehe, was gerade mit mir passiert. Aber zurück zu unserem Predigerbuch. Dieses Buch wurde ja von König Salomo, so denkt man, gegen Ende seines Lebens verfasst. Und eigentlich kommt er in diesem Buch ja, wenn man es genau liest, eigentlich zu einem sehr traurigen Schluss. Das ist gar nicht so ermutigend im ersten Moment. Salomo stellt fest, dass er gar nicht in dieser wirklich vertrauensvollen Beziehung mit Gott lebt, dass es ja gar nicht seine Lebensrealität ist. Er stellt fest, dass in seinem Leben eigentlich eine Hoffnungslosigkeit ist und Leere sich ausbreitet. Er beschreibt ganz tief diese Hoffnungslosigkeit und die Leere seines Lebens. Und Salomo war jemand, der kannte Gott. Sein Vater David hat ihn alles gelehrt. Der wusste alles über Gott. Wie du vielleicht alles über Jesus weißt. Und Salomo war auf der Sonnenseite des Lebens. Er besaß den höchsten Stand an Reichtum, den sich ein Mensch nur vorstellen konnte. Er hatte alle Ehre, allen Ruhm und alles sinnliche Vergnügen, alles im Übermaß. Vielleicht würden wir uns nicht so fühlen, aber ganz viele von uns leben ähnlich, wenn man es mal auf die Gesamtbevölkerung sieht. Wir wissen sehr viel über Gott, wir wissen ganz viel über Jesus und wir leben fast alle in einer komfortablen Situation, die, ich weiß nicht, nur ein Promillebereich der Menschheit leben kann. Und es nützt dir nichts. Davon bekommst du keinen Sinn. Davon bekommst du keinen Halt. All diese Dinge ließen Salomo am Ende leer und unerfüllt zurück. Und mit seinen eigenen Worten sagt er, dass letztlich alles bedeutungslos ist. Und Bibelleser haben das schon oft gelesen. Es ist letztlich alles nur ein Haschen nach Wind. Ist sein depressives Urteil. Ist doch alles nichts Nütze, bringt doch alles nichts. Er hat nach diesem ehrlichen Lebensrückblick und der genauen Prüfung, was wirklich hält und Lebenssinn gibt, da kann er schmerzlich erkennen, da fällt ihm nichts anderes ein, als zu sagen, nichts, nachdem ich mich ausgestreckt habe, konnte mir wirklich Halt und Leben geben. Mein Leben ohne tiefe Gottesbeziehung fährt letztlich vor die Wand. Da bleibt nichts übrig, was im Letzten wirklich trägt. Und erst am Ende des Predigerbuches, vielleicht auch erst gegen Ende seines Lebens, da wird ihm deutlich, endlich deutlich, fürchte Gott, frage nach seinen Geboten und dein Leben gewinnt an Tiefe und Halt und Geborgenheit, wie du es nirgendwo anders finden kannst. Mach es klar, mach es fest. Dein Wissen nützt dir nichts. Deine Sicherheiten, auf die du baust, die nützen dir nichts. Wie ist das bei uns? Ist Jesus wirklich der Inhalt unseres Lebens? Der Halt, auf den du dich existenziell verlässt? Oder ist er letztlich nur der Bonbonautomat, der dir dein Leben etwas angenehmer und schöner gestalten muss? Oh, da kommt eine Sorge, schmeißen wir mal ein Gebet rein, gucken, was unten rauskommt. Ist er dein Leben? Oder gehört er nur dazu, damit du dich besser fühlst oder vielleicht ein bisschen sicherer fühlst? Kannst du wie Paulus bekennen, wie er das im Philipperbrief schreibt? Denn für mich gilt, sagt Paulus hier, Leben heißt Christus und Sterben ist für mich Gewinn. Das sind Hammeraussagen. Das sagt nur jemand, der es ernst macht mit Jesus. Das Leben des Paulus war völlig eingenommen und erfüllt durch seine Beziehung mit Christus. Diese Beziehung war die Quelle und der Brennpunkt all seiner Freude und es war der Zweck seines Lebens. Darum ging's. Ein Mensch, der so mit Jesus, mit Gott verbunden ist, für den wird dann unser Predigertext, alles hat seine bestimmte Stunde, dann plötzlich ein echtes Trostwort. Und wenn es das nicht ist, ist es eine Aufzählung von Depressiven. Hat ja doch alles keinen Zweck. Aber wenn da dein Lebenszweck und Sinn, der Halt in Jesus ist, dann ist das plötzlich wirklich so. Alles hat seine Zeit. Wenn du weinst, wirst du auch wieder lachen. Wenn du nicht mehr kannst, findest du wieder neue Kraft. Wenn dir der Boden unter den Füßen wegbricht, herstellt dich auf neues Land. Das ist nicht depressiv. Das ist Hoffnung. Das ist Leben in Christus. Dann wird dir auf einmal wieder ganz neu bewusst. Gott wacht über jedes einzelne Detail in deinem Leben und was dich betrifft, bis hin auf den genauen Zeitpunkt. Und dass er all die Ereignisse und Erfahrungen und ihre Bedeutungen für dein Leben bis ins letzte Detail überblickt und nichts dem Zufall überlassen ist. Es war nicht zufällig, dass ich am Montag bei dem Arzt war. Es ist nicht zufällig, dass dies oder das passiert in unserem Leben. Es gehört zu dem, dass Gott in unser Leben hinein spricht und handelt. Und in all den kleinen und großen Katastrophen deines Lebens darfst du seiner Führung voll und ganz vertrauen. Sogar in den Zeiten, wo du nicht sehen kannst, wohin dein Weg dich führt. Jeder einzelne Zeitpunkt deines Lebens dient seinem alles umfassenden Plan, auch dann noch, wenn dir dein Leben vergeblich, vielleicht ziellos und ohne Erklärung erscheint. Ich segne dich mit der Gewissheit, dass jedes einzelne Ereignis in seinen Händen ist, sogar dann, wenn es als völlig unpassend in deinem Lebenspuzzle erscheint und Gottes Wege für dich ein Rätsel bleiben. Wir dürfen erkennen, dass aus der Ewigkeitsperspektive Gottes jeder von ihm gesetzte und gesegnete Zeitabschnitt wunderbar ist und perfekt passt. Vertraue seinem Plan auch dann, wenn du nur einen kleinen Ausschnitt daraus erkennen kannst. Wichtig in solchen Situationen ist es wirklich zu lernen, mit Gott im Gleichschritt zu gehen. Ihm weder vorauszueilen, noch hinterher zu hinken, damit du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist. Bei der Bundeswehr habe ich das gelernt, das hat mir immer Spaß gemacht, Formalausbildung. Weiß jemand, was das ist? Na, immer im Gleichschritt gehen, das hat immer Spaß gemacht. Und ich durfte immer so eine ganze Kolonne da führen, dann musste Befehle geben, dass die alle so gehen. Das braucht ganz viel Training. Wir haben da so Wettkämpfe sogar mitgemacht. Und das brauchte enorm viel Training, bis das wirklich gleich klang. Gleichschritt war. Da musste man sehr, sehr viel üben. Und genauso ist das bei Gott. Wir müssen lernen, in der Geschwindigkeit Gottes zu laufen. Entweder rennen wir vorne weg und Gott kommt gar nicht mehr hinterher, oder wir sind irgendwo hinten dran und rennen Gott hinterher. Nein, wir sollen mit Gott zusammengehen. Geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit. Ich segne dich, Gottes Zeitpunkte, etwas Neues hervorzubringen, zu erkennen und dich im richtigen Moment von Dingen zu verabschieden, die nicht durch seine Kraft hervorgebracht wurden. Du erkennst, wann es Zeit ist, deinen Traum zu verwirklichen, aber eben auch etwas Altes und Vergangenes endgültig loszulassen und auszureißen. Heilen hat seine Zeit, zerstören hat seine Zeit. Ich segne dich, zu erkennen, wann Gottes Zeit gekommen ist, Wunden der Seele zu heilen und die Lügen, die sie geglaubt haben, auszureißen, zu zerstören. Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit. Ich segne dich, in Gottes Lachen einzustimmen, wenn sein Herz jubiliert und hoch erfreut ist, und seine Tränen zu teilen, wenn er weint. Klagen hat seine Zeit und Tanzen hat seine Zeit. Und ich segne dich, dass du mit Leib und Seele und von ganzem Herzen mit deinem himmlischen Vater tanzen und springen kannst. Und dass du auch mit ihm über die Dinge, die ihn tief betrüben und schmerzen, trauern kannst. Ich segne dich mit Zeiten, in denen du eigene Anstrengungen ablegen und stattdessen nach den verborgenen Schätzen Glaube, Hoffnung, Liebe und Weisheit suchen kannst. Ich segne dich mit Zeiten des Vaters, in denen du dein Leben überprüfen kannst, um nur das zu behalten, was mit Silber, Gold oder Edelstein zu vergleichen ist. Und alles, was Holz, Heu oder Stroh gleicht, auch über Bord zu schmeißen. Krisenzeiten sind auch Zeiten, in denen wir sortieren. Was zählt? Was gilt? Was trägt? Liebe Geschwister, wir tragen manchmal so viel Ballast mit uns rum, Unvergebliches. Dinge, die eigentlich banal sind, wo wir verletzt wurden, wo wir beleidigt sind. Und wir bauen, lassen es so hochkommen. Das trägt nicht. Leg's ab. Und jede Krise, in die du kommst und unser Leben, wird es nicht verhindern können, dass wir in Krisen kommen. Es sind Zeiten, das neu zu buchstabieren. Ich segne dich mit Zeiten, mit dem Vater zusammen, in denen du dein Leben überprüfen kannst. Ich segne dich zu erkennen, wann Gottes Zeitpunkt gekommen ist, die Wiederherstellung von Beziehungen da hinein zu investieren und wann es Zeit ist, Verbindungen, die nicht von ihm gewollt sind, zu zerreißen. Lieben hat seine Zeit und Hassen hat seine Zeit. Ich segne dich, zu Gottes Zeiten leidenschaftlich zu lieben, was er liebt, und zu hassen, was er hasst. Deine Zeit ist in seiner Hand. Ich segne dich mit der Freude an Gottes Geschenk der Zeit. Ich segne dich, voll und ganz in der Gegenwart zu leben und den Reichtum jedes eigenen Augenblickes zu genießen. Im Psalm 57, da lesen wir: Ich rufe zu Gott, dem Allerhöchsten, zu Gott, der meine Sache zum guten Ende führt. Ich segne dich, dich demütig Gott zu unterstellen, ihm dein ganzes Vertrauen zu schenken und ihm in allem für einen guten Ausgang zu glauben. Ich segne dich und vertraue dich ganz Gott und dem Wort seiner Gnade an, das dich aufrichtet und ermutigt. Ich segne dich im Namen Jesu von Nazareth. Amen.